Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
It's Wednesday, my dudes. No front, Imre, aber das ist echt wild, was wir heute vorhaben.
Was ist denn jetzt los?
Ich hoffe, es ist nicht wieder so cringe und lost, was du hier erzählst. Sonst sind wir beide am Ende lost. Aber egal, Digga, Hauptsache alles Köftespieß.
So, und alle, die nach diesem Intro nicht mehr zuhören wollen, weisen wir darauf hin, dass es sich um eine, ja, wie soll ich sagen, Collage der Jugendworte des Jahres handelt, oder was? Was
ja,
war denn
genau.
Das?
Ja, natürlich.
Ach so, das hast du wirklich echt voll glaubwürdig rübergebracht.
Voll authentisch, oder?
Ja, mit großer Street-Cred, ne?
Ja, ja. Street-Cred.
Ist das schlimm, wenn Leute über 40 versuchen, das nachzumachen? Das ist jämmerlich geradezu, Christian. Aber ist egal.
Ja, ich wollte ja auch nur auf meine Art und Weise nochmal darauf hinweisen, dass Lost... Ja. Das Jugendwort des Jahres geworden ist.
Und eine schöne Serie war es auch, Lost.
Lost war auch eine schöne Serie. Cringe war noch keine gute Serie.
Es gibt auch, glaube ich, eine Serie, die Cringe heißt. Ja.
Gibt es auch eine, die Köftespieß heißt?
Köftespieß, ist das auch ein Jugendwort des Jahres?
Köftespieß war eine Auswahl und Köftespieß ist tatsächlich ein Wort. Also das Lustige dieses Jahr ist ja, dass tatsächlich Jugendliche das Jugendwort des Jahres auswählen konnten.
Das heißt, war aber auch Zeit.
Also nominieren und auswählen. Ja. Also das heißt, es sind tatsächlich diese Wörter wie Cringe, Lost,
und Köftespieß,
Digger, sind tatsächlich alles Begriffe, die die Jugendlichen, und ich kann das aus eigener Anschauung bestätigen, tatsächlich benutzen. Während in den letzten Jahren IBIMS oder so, das waren dann irgendwelche Ideen von Sprachwissenschaftlern in irgendwelchen Juries, und hinterher haben die Jugendlichen im besten Fall gesagt, das ist ja so bekloppt, das nehmen wir mal auf.
Hast du gerade gesagt, aus eigener Anschauung? Das klingt ein bisschen wie so ein Ethnologe, der eine seltsame Spezies entdeckt hat, namens Jugend. Was tun denn diese Jugendlichen? Wie pflanzen die sich fort? Wie ernähren die sich? Es ist jetzt viel in diesen Tagen über Jugend gesprochen worden.
Das stimmt immer ganz kurz. Ich möchte jetzt ganz kurz antworten, wenn du mir schon eine Frage stellst.
Ach so, ich habe dir eine Frage gestellt. Richtig. Ja, gerne.
Ich möchte dir nur einfach sagen, was sind Eltern pubertierender Jugendliche denn anderes als Ethnologen?
Ja, das ist wiederum sehr richtig.
Ja.
Gut, dass du die Antwort auch schnell untergebracht hast. Nein, wir sprechen ja im Moment sehr, sehr viel über Jugendliche. Christian, wie oft warst du auf einer Party, als du 16 warst?
Die Frage war ja, wie oft war ich nicht auf einer Party?
Siehste. Und wenn man so liest und hört, was ältere Kommentatoren im Moment so über die Corona-Krise zu sagen haben, könnte man ja glauben, dass sich diese ganze Pandemie auch ein bisschen, dass das sich auch um ein Generationenproblem handelt.
Nein, Jugend ist schuld.
Die Jugend ist schuld, die Jugend säuft, raucht, hurt herum und feiert. Es gibt im Moment eine große Debatte über einen ganz kleinen Beitrag der 16-jährigen Ida aus dem Heute-Journal, die dort im Heute-Journal... Was lachst du?
Die 16-jährige Ida aus dem Heute-Journal.
Das klang so ein bisschen, sie ist bekannt,
als wenn die da wohnt.
Ja, das stimmt. Sie wohnt im Heute-Journal mit Klaus Kleber und Gundula Gause in der WG.
In einer WG.
Sie hat dort gesagt, auf die Frage, woran sie jetzt im Moment, worunter sie jetzt gerade leidet, sie sagt, ich war seit März nicht mehr feiern, vorher war ich dreimal die Woche unterwegs, das ist traurig, ich brauche das eigentlich, darauf bin ich angewiesen. Und um darauf zu verzichten, geht mir echt ab, deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil halt so viele das mittlerweile krass vermissen.
Krass.
Und was ihr jetzt um die Ohren fliegt, ist ein unfassbarer Shitstorm. Das Video, kleine Clip, wurde mittlerweile bei Twitter mehr als 700.000 Mal angeguckt. Und die Nutzer schreiben, wenn ich meine Tochter mit dieser Aussage im Fernsehen sehe, wird hier die Bezüge kürzen. Die Primadonna ist auf die Partys angewiesen. Tenor der ganzen Geschichte, was glaubt die denn, wo die ist? Es gibt doch Wichtigeres als feiern. Und jetzt frage ich dich, warum weckt dieser kurze Satz einer hilflosen und auch ein bisschen traurigen 16-Jährigen so zornige Reaktionen? Oder anders gefragt, wie vergesslich muss man sein, was seine eigene Jugend angeht, wenn man ihr aus diesem Vermissensbeitrag sozusagen einen Strick dreht?
Ja, also erstens möchte ich sagen, ich bin total froh, dass ich keine Eltern habe, die jemals gesagt hätten, sie müssten mir die Bezüge kürzen.
Wahnsinn, oder? Wie so eine Behörde.
Wie so eine Behörde, genau.
Ja.
Und dann die Frage war, ach so, ja, ich glaube, das sind auch ganz viele Leute, die entweder vergessen haben, wie es war in der Jugend oder vielleicht auch diese Jugend gar nicht hatten. Und die jetzt...
Die wurden schon alt geboren, meinst du?
Die wurden vielleicht schon alt geboren, ich weiß es nicht. Ich glaube, da kommt einiges zusammen. Und sich der jungen Dame so einen Strick draus zu drehen, aus so einer Aussage, muss man erstmal ja mal sagen, mit 16, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Imre, aber ich war da ganz bestimmt nicht reflektiert und habe mir über alles Gedanken gemacht, was ich gesagt habe. Du schon immer.
Christian, du und ich, wir waren natürlich keine pickligen, wackeligen Suchenden, sondern wir waren wie all diejenigen, die jetzt über Ida herziehen, natürlich schon mit 16 reflektiert, lebenserfahren, druckreif, parlierend, belesen, auf das Gemeinwohl bedacht, brillant und natürlich perfekt ausbalanciert. Ironie off. Das ist für mich, es bereitet mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge. Wie in diesem immer älter werdenden Land so eine Mischung aus Jugendgeilheit und Jugendverachtung erwächst. Weißt du, so einerseits hast du die 80-jährigen Bungee-Jumper und andererseits müssen sich aber die paar verbliebenen Jugendlichen ihre Spielräume immer heftiger gegen immer stärker werdendes Unverständnis erkämpfen. Und das finde ich traurig. Also was ist das? Ist das der heimliche Zorn über die verlorene Jugend oder was? So wie Salvador Dali gesagt hat, das größte Übel der heutigen Jugend besteht darin, dass man nicht mehr dazugehört. Ja, genau. Ist es das, dass die Leute zornig macht? Was ist das?
Ich weiß es nicht. Die Frage, die sich da natürlich stellt oder die gestellt wird, ist ja die Solidaritätsfrage. Also können denn Jugendliche denn jetzt nicht mal bitte ein bisschen aufs Feiern verzichten und sich nicht zu nahe kommen? Es geht doch um das Leben aller und auch der Älteren.
Und das stimmt ja auch.
Ne? Das stimmt auch. Ein bisschen zynisch könnte natürlich die Jugend antworten, wo war denn eure Solidarität, wenn wir freitags auf die Straße gegangen sind? Oder wo ist denn eure Solidarität, als es darum ging, eine Zukunft zu kümmern, in der wir leben müssen? Also Stichwort Klimaschutz.
Richtig.
Es ist natürlich ein bisschen schemenhaft. Es gibt ja Leute, die sagen, die Jungen scheren sich nicht um Corona, dafür um den Klimaschutz. Bei den Älteren ist es genau andersrum. Das ist immer sehr schubladenhaft gedacht, aber ein bisschen ist was dran,
finde ich. Ich finde, du brauchst, also natürlich kann man sagen, musst du unbedingt feiern. Mal erstens musst du dir mal vor Augen halten, was für ein langer Zeitraum ein Jahr ist für eine 16-Jährige. Mhm. Und dass das legitim ist zu sagen, dass sie das vermisst. Mehr hat sie ja nicht getan. Sie hat nur gesagt, ihr fehlt das. Dass sie darauf angewiesen ist, ist, glaube ich, einfach ein Formulierungsproblem. Dass sie da jetzt nicht sozusagen einen politisch korrekten Spitzensatz raushaut, kann ich auch gut verstehen. Das Gemotze, es ändert einen an Fridays for Future. Die sollen mal zur Schule gehen, runter von der Straße, die sollen mal was lernen. Das ist ja ein uraltes Ding, aber ich meine, du brauchst doch als 16-Jähriger gerade das, was jetzt nicht geht, diese Ausprobierräume, diese Experimentallabore des Lebens sozusagen, wo du einfach mal unbeobachtet deinen eigenen Scheiß erleben kannst und deine eigenen elternlosen Tage und Stunden. Und dieses anlasslose Feiern scheint für viele Ältere, das scheint vielen Eltern einfach irgendwie suspekt zu sein.
Genau, es hat keinen Nutzen, es hat keinen Wert.
Ja. Und das ist Quatsch.
Sozusagen dieses utilitaristische Denken, dass alles irgendwie Nutzen haben muss, das ist mittlerweile so verbreitet, dass es halt auch schon 16-jährige Mädchen erreicht, die doch bitte lieber dann ihren Klavierunterricht besuchen sollen oder jetzt nicht so schimpfen sollen, dass sie halt nicht Party machen können, sondern
die
sich
Zeit
dann halt
irgendwas
Sinnvolles, natürlich. Noch eine Sprache lernen und so.
Und
natürlich, wenn die Frage ist, muss eine Jugendliche feiern? Natürlich muss eine Jugendliche wie jeder Mensch erstmal essen und trinken. Aber darüber hinaus ist die Antwort, natürlich muss ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige feiern. Denn was du sagst, dieses Ausprobieren, dieses Partner finden, du bist plötzlich in einer Zeit, in der du, wenn wir uns erinnern, du bist in einem ganz anderen Körper plötzlich, du willst Sachen ausprobieren, du verliebst dich, du entdeckst den Alkohol und willst Verbote umgehen und.
Grenzen das gehört alles. Austesten,
genau, das gehört alles dazu und natürlich kann man das ganz rational runterbrechen und sagen, nein, natürlich überlebt man auch ohne Partys. Ne? Das haben ja hat Friedrich Merz ja auch geschafft. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob man oder beziehungsweise ist das, muss man es der Jugend zugestehen. Zumindest, dass sie sagt, ich vermisse das.
Zumindest das. Wenn man auch sagen muss, es geht im Moment nicht, kann man zumindest akzeptieren und ernst nehmen, dass sie es vermissen. Luther hat schon gesagt, Jugend ist wie ein Most, der lässt sich nicht halten, der muss vergären und überlaufen. Und von Luther direkt zu Kevin Kühnert ist jetzt auch kein so großer Sprung. Den haben wir ja schon öfter zitiert und der hat auch was Kluges gesagt. Der hat nämlich gesagt, dort, wo viele in der Corona-Epidemie, gerade Erwachsene, die eigene Wohnung als Rückzugsraum erlebt haben, ist das traditionell für Kinder und Jugendliche so, dass der öffentliche Raum der Rückzugsraum ist. Mhm. Das heißt, diese Flucht ins eigene passiert bei Erwachsenen nach innen und bei Jugendlichen ist die Flucht ins eigene die Flucht nach außen. Und diese Flucht kann im Moment nicht richtig stattfinden.
Ja.
Und natürlich krankt eine 16-Jährige daran. Also wir sind uns da offensichtlich vollkommen einig.
Ja. Und es geht ja am Ende ja auch nicht nur um Partys, es geht ja auch um Auslandsaufenthalte, es geht um Reisen nach dem Abitur,
Interrail.
Es geht um Interrail, es geht um 18. Geburtstag. Gut, da sind wir wieder bei Partys, aber das ist doch eins der Highlights, die man in der Jugend hat. Der 18. Geburtstag fällt für viele jetzt aus.
Klassenfahrten.
Also der 18. Geburtstag nicht, aber die
Feier Party dazu. Ja, genau.
Klassenfahrten, genau. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass es natürlich eine schwierige Zeit ist für die jungen Menschen, also für die, die noch zur Schule gehen. Auch für die jungen Menschen, die jetzt ihren Hochschulabschluss machen. Die Frage ist, wie geht es auf dem Arbeitsmarkt für die weiter und so weiter. Das sind natürlich alles schwere Phasen, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, so einem 16-jährigen Mädchen da jetzt oder überhaupt der Jugend den Strick rauszudrehen,
falsch.
Sind wir uns, glaube ich, einig.
Und auch Karl Lauterbach, den ich sonst sehr schätze, der sagte tatsächlich, in der Tagesschau sprach er von den Gefährdern. Die Jugendlichen seien die Gefährder. Das ist zwar in der Sache richtig,
also, ja.
Ja, aber weiß das ich. Wort, ja. In der Sache ist es richtig, wenn man sozusagen berücksichtigt, dass sie natürlich auch das Virus verbreiten können. Aber dieses Wort, finde ich, gehört in das Vokabularium des Terrorismus eher und in Schläferzellen als in sozusagen in diesem Zusammenhang.
Absolut. Aber man muss ja auch sagen, ist es richtig, dass die Jugend wirklich sozusagen die Gefährder sind? Wenn man sich die Corona-Demos anguckt, wenn man sich manchmal auch im Supermarkt richtig. Oder in irgendwelchen Shopping-Malls die Menschen anschaut, die ohne Maske rumlaufen und das entweder aus Bequemlichkeit zu tun oder als politischen Protest, sind das ja wirklich nicht Jugendliche oder in der Mehrheit Jugendliche, sondern das sind Menschen allen Alters und damit halt auch viele Ältere, Mittelalte und Ältere und die genauso damit andere Menschen gefährden, sich mit dem Virus anzustecken.
Ja, was sich daran in dieser Debatte ablesen lässt, ist die Meinungs der Meinungsdruck an der alternden Mehrheit. Das ist das Problem. Also ich glaube, das wird schwieriger für 16-Jährige, sich Gehör zu verschaffen und ernst genommen zu werden, weil es einfach zahlenmäßig immer weniger werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, erst der Anfang eines Problems, unter dem wir noch ganz schön zu leiden haben werden.
Sag mal, hast du eigentlich schon gehamstert?
Gehamstert?
Also jetzt die Tage?
Ich habe genug Klopapier und Nudeln für den Winter.
Von März noch?
Ja, von März noch. Natürlich. Ich brauche auch nicht diese Klopapiergarantie von der Bundesregierung.
Ja.
Das hat mir gut gefallen. Ja. Ne? Nee, es wird zur Not, es wird immer genug geben, hat Jens Spahn gesagt. Ich glaube, zur Not kauft er das Zeug auf dem Schwarzmarkt ein, Klopapier.
Das stimmt. Ich weiß aber immer nicht, dieser Satz, die Lieferketten sind gesichert und es wird genug geben, ist, glaube ich, rational gesehen richtig. Aber man muss immer, und das ist auch so ein bisschen mein Problem, das ich dabei habe, man muss ja selbst gar nicht hysterisch sein, aber man muss immer mit der Hysterie der anderen denken.
Du zweifelst, zweifelst an der Klopapiergarantie der Bundesregierung,
Christian? Natürlich nicht.
Also.
Aber vielleicht an der Nudel. Natürlich. Nein, im Ernst. Also ne, die Berichte gehen jetzt schon wieder los. Also es kommen jetzt schon Menschen auf die Idee, jetzt da war doch was, vielleicht Lockdown. Die Fallzahlen gehen wieder hoch, da war doch irgendwie so Pavlovscher Effektmäßig, jetzt da war doch was mit Klopapier und Nudeln, kaufe ich mal lieber ein bisschen ein, dann fangen jetzt die ersten Medien an zu berichten und sagen, da kaufen aber schon wieder mehr, dann gehen die nächsten wieder hin und sagen, also wenn die schon kaufen, dann kaufe ich auch und so kann so eine Klopapierlawine quasi losgehen und am Ende stehst du doch wieder vor leeren Regalen, egal was Jens Spahn sagt.
Ich befürchte das auch natürlich. Befeuert sich das selbst. Also es ist so ein Perpetuum mobile des Gebrauchtpapiers sozusagen. Mhm. Ich glaube aber, also ich habe mir mal den Spaß gemacht, eine Notfallliste des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe durchzulesen. Da steht drin, was du brauchst für 10 Tage. Klopapier steht da gar nicht drin. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen, ob die das dann mit großen Blättern machen oder wie.
Also es ist ja so, wie das Feiern quasi. Für die Jugend ist auch das Klopapier für die Menschheit. Also es ist schön, wenn es da ist, aber am Ende braucht man es natürlich nicht.
Das Klopapierbesitzen der Älteren ist das Feiern der Jugendlichen.
So kann man sagen.
Tiefes Gefühl von Sicherheit und Normalität.
Ja, so. Und so spielt jeder seine Rolle.
So spielt jeder seine Rolle. Und was nicht auf der Liste steht, ist Alkohol zum Beispiel.
Nein?
Die Leute rauchen und saufen mehr im Moment, einfach aus Langeweile. Ja, gab es jetzt frische Zahlen.
Mhm.
Aber auf dieser Notfallliste des Bundesamtes kein Tropfen Alkohol. Kann sein, dass man damit eine Pandemie überleben kann. Die Frage ist, ob man das möchte.
Das ist wahr. Aber das bei der Suche im März jetzt nach Klopapierrollen, also irgendwann war ich dann auch an dem Zeitpunkt, an dem ich dann doch nachkaufen musste und die Regale leer sind. Und dann bin ich irgendwann bei einem Discounter mit 4 Buchstaben gelandet.
IKEA?
Ja, ja. Genau. Und ich sage nicht, wie der heißt, aber das Aldi-Klopapier habe ich da gesehen. Heißt Kokett.
Kokett. Ja, das heißt so, das Aldi-Klopapier heißt schon immer Kokett.
Ja, Entschuldigung, das wusste ich nicht.
Bist du aber, sonst nicht bei Aldi?
Aber,
weil er kauft sonst immer bei Manufaktum sein Klopapier.
Nein, ich... Ja, genau.
Zwei aus, Blatt, 8 Euro.
Ja. selbstgeschnitzt?
Natürlich,
ja. Selbstgeschnitzt. Nein, ich gar nichts, überhaupt nichts gegen Aldi. Ich kaufe da auch gerne ein. Ich wusste nur nicht, dass das Klopapier Kokett heißt.
Ja, ich finde das einen schönen Namen für Klopapier.
Finde ich auch.
Er denkt sich sowas aus. Ich habe noch einen schönen Satz aus dieser Broschüre, die ich mal angeguckt habe. Da steht zum Beispiel der Satz drin, wenn es brennt, müssen Sie sofort reagieren. Das hat mir gut gefallen. Und im Zusammenhang mit Corona... Und Prävention. Ist ein Notfall erst eingetreten, ist es für Vorsorgemaßnahmen meistens zu spät.
Mhm.
Wer hätte das gedacht?
Das stimmt.
Siehste.
Okay.
Ja, die Gut. Regierung hilft.
Sie das
hilft.
Ist schön. So, wie wir jetzt den Bogen von Klopapier zu Donald Trump schlagen, überlassen wir ihn. Aber wir machen jetzt trotzdem mal weiter mit den USA. Die Wahl steht ja vor der Tür, wie man immer so schön sagt.
Ja. Ne? Was nicht alles vor der Tür steht. Zweite Welle, Weihnachten, die Wahl.
Steht alles vor der Tür. Die müssen auch Abstand halten, ne? Wenn die zusammen vor der Tür stehen.
Das sag ich dir. Zwei Meter Abstand.
Die Wahl und die zweite Welle und so, die müssen aufpassen, dass die nicht zu nah vor der Tür so jetzt warten.
Ja? Vor der genau. Metaphorischen Tür.
Aber eine Frage, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eine, also die ich mir eigentlich immer stelle bei Trump, ist: Warum wählen eigentlich so viele gläubige Menschen, also vor allen Dingen strenggläubige, zum Beispiel die sogenannten Evangelikalen, diesen Menschen?
Diesen
höchst moralisch fragwürdigen Menschen, der auch noch Ehebrecher ist. Das ist ja jetzt nicht sozusagen erstmal ja nicht schlimm, aber aus der Sicht eines frommen, bibeltreuen Menschen ist das ja schon mal eine Sünde. Nicht wahr? So, und...
Soll ich darauf antworten?
Weiß ich nicht. Fang doch mal an.
Ja, also meine Theorie ist, dass die... es haben ja tatsächlich 80% der Weißen...
80%.
...der weißen Evangelikalen vor 4 Jahren Trump gewählt.
Mhm.
Und es gibt T-Shirts, da steht drauf, Jesus ist mein Retter, Trump ist mein Präsident. Ich glaube, um den ist so ein richtiger, echter, vollwertiger Kult entstanden. Er ist so eine Erlöserfigur. Er hat mal auf einer Pressekonferenz gesagt, ich bin der Auserwählte. Hinter gesagt, das ist natürlich ein Scherz, aber ich glaube wirklich, und es gibt Indizien dafür, dass in diesen Kreisen er inzwischen als Gesalbter Gottes gilt, als sozusagen, es gibt diese verstörenden Bilder vom Händeauflegen aus dem Oval Office, Trump in der Mitte. Es gibt kein Gottesgnadentum in Amerika, aber ich glaube, dass bestimmte evangelikale Traditionen sozusagen die Idee verkörpern, dass ein politischer Führer seine Macht direkt von Gott hat. Und er tut nichts dafür, diesem sozusagen, wie soll ich sagen, diesen Vorschusslorbeeren irgendwas entgegenzusetzen. Jedenfalls nicht politisch, in seinem Handeln, in seinem Reden schon tut er das sehr, sehr deutlich.
Ja.
Also, dass du ein Instrument Gottes bist als Präsident.
Mhm.
Und gerade dieser.
Das glauben tatsächlich viele. Ich habe das mal, wie gesagt, weil es mich wirklich interessiert, mal einen amerikanischen Soziologen gefragt, der jetzt auch gerade ein sehr, sehr gutes Buch zu dem Thema geschrieben hat, Philip Gorski. Der sagt, also er würde erstmal diese evangelikale Wählerschaft in zwei Gruppen unterteilen. Zum einen gibt es da so sozial-konservative Abtreibungsgegner, die sowieso sagen, wir wählen den republikanischen Kandidaten. Und dann gibt es viele, die eigentlich die USA immer noch als weiße christliche Nation ansehen.
Mhm.
Und sagen, Trump ist einer, der so dieser demografischen Entwicklung, die es gibt durch Immigration beispielsweise, entgegentritt.
Genau.
Und sagt und dafür sorgt, dass die USA weiß und christlich, so wie sie ursprünglich in ihren Augen auch im 18. Jahrhundert waren, bleibt. Und da ist er ihr Mann.
Und es gibt historische Gründe dafür, dass sie ihm seine Fehltritte verzeihen. Mhm. Dass sie auch einem, der sich nicht an ihre eigenen Werte hält und ihre Family Values, das übrigens ja auch nur eine Handvoll Werten sind. Es ist ja nur so ein Gegenabtreibung, check.
Mhm.
Gegen liberalere Heiratsmöglichkeiten, check. Alles das ist ja nur eine Handvoll Werten, um die es eigentlich, es eigentlich geht. Historische Gründe dafür, dass sie ihm das alles verzeihen, dass er nicht selbst ein Evangelikaler ist. Du kennst diese Geschichte vom Perserkönig Kyros.
Ja.
Der Perserkönig Kyros Der stammt aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft der Israeliten. Als die Israeliten nach 70 Jahren im Exil nach Jerusalem zurückkehren durften, hat das der Perserkönig Kyros erlaubt. Und er war selber eben kein Jude, aber wurde halt in diesem Zusammenhang als Werkzeug Gottes geehrt und verehrt, genau, als Gesalbter Gottes.
Und deswegen wird er ja auch immer als mit Kyros eher verglichen als mit Salomon oder,
genau,
David. Oder.
Und gerade weil Trump kein tugendhafter Mensch ist, ja, sagen die halt, der ist wie Kyros. Der ist wie, also sozusagen, der ist in der Tradition, ja, des Perserkönigs. Dabei ist Trump selber gar nicht gläubig in dem Sinne. Also gar nicht so gläubig jedenfalls. Ne, es gibt da diese Anekdote aus dem Cohen-Buch. Kennst du die, wo er Cohen, dem seinem früheren Rechtsanwalt angeblich gesagt hat, bei so einem Nachsum-Treffen mit Hand auflegen und diesen fürchterlichen, irritierenden Bildern, da sagte er hinterher zu Cohen: Kannst du diesen Bullshit glauben? Ja? Kannst du glauben, dass jemand diesen Bullshit glaubt? Mhm. Und das finde ich ganz bezeichnend. Er nimmt das gerne zur Kenntnis. Er genießt, glaube ich, diese Anerkennung und diese Heldenverehrung. Aber er ist nicht wirklich ein Evangelikaler. Ja? Mhm. Gorski spricht von der autoritären Versuchung des amerikanischen Christentums. Die suchen halt so eine Jesus-Figur.
Ja, genau. Das erklärt er, das finde ich auch spannend, das erklärt er unter anderem auch damit, dass eigentlich ja die Demokraten, dass die Christen und Evangelikalen auch mit der Demokratie eigentlich sich versöhnt hatten im 19. Jahrhundert und dass sich das jetzt erst in den letzten Jahren geändert hat. Und das erklärt er damit, dass er sagt, also früher gab es kleine Gemeinden und die Gemeindemitglieder, die hatten viel Mitbestimmungsrecht. Die haben ihre Pastoren mitbestimmt. Es gab Abstimmungen über alles Mögliche. Und Alexis de Tocqueville, der französische Soziologe, hat ja im 19. Jahrhundert schon gesagt, die Kirchengemeinden sind die Schulen der Demokratie. Und heute hast du zum Teil riesige Kirchen, was diese Megakirchen.
Tausende von Besuchern.
Genau, da steht ja, da unten, den siehst du kaum, in diesen riesen Kirchen steht ein Pastor, der ist mehr CEO, weil der auch irgendwo im Fernsehen auftritt und das ganze Unternehmen Kirche leiten muss und Besitztümer und Immobilien verwalten muss und so weiter. Und das ist ein ganz anderes Konzept. Und dieses Konzept des Autoritären, dieses Fixiertsein auf eine Person, was heute so eine Kirchengemeinde eher ausmacht, das transferiert Philipp Gorski dann auch auf die amerikanische Gesellschaft und erklärt damit auch ein Stück weit diese Sehnsucht oder also das Verständnis für etwas Autoritäres.
Und auch eine Rolle spielt, auch wieder historisch sozusagen, das Recht auf Abtreibung in den 70ern. Dass sozusagen diese Versöhnung, von der du gesprochen hast, mit der Demokratie wieder aufgebrochen hat, weil sie eben eine fundamentale Entscheidung nicht mittragen konnten. Und seitdem ist das ja sozusagen der Knackpunkt schlechthin. Da trennt sich dann alles. Und viele haben jetzt Angst, Evangelikale, wenn man diesen progressiven, in Anführungszeichen, Kräften die Macht verleiht, dann werden die alles abschaffen, was überhaupt jemals Christen, was alles sozusagen alles tun, um Christen das Leben schwer zu machen. Ne? Und ich glaube, diese Furcht sitzt einfach wahnsinnig tief. Das ist jetzt quasi keine Gottesfurcht, sondern eher eine Demokratenfurcht. Also du hast auch Angst ums Geld. Denn diese Kirchen, die du beschrieben hast, sind als gemeinnützige Organisation ja registriert, müssen weniger Steuern zahlen. Und wenn sie diese Privilegien verlieren, dann könnte sich das alles ändern. Und das fürchten die. Und deshalb bläst man ihnen, wo man auch nur kann, ein, dass, falls die Demokraten gewinnen, das friedliche Leben als evangelikaler Christ ein Ende hat.
Dann ein Ende hat, genau. Ja, also Trump weiß man ja nicht. Also das wissen auch viele Amerikaner nicht. Da gibt es eine interessante Umfrage, ob nun Trump ein gläubiger Christ ist und ob er Protestant ist. Das, also 44% der Befragten erklärten, dass Trump wohl ein Christ sein könnte. Das widerspricht ja so ein bisschen diesen hohen Zahlen bei den Evangelikalen. Das Spannende ist ja, Joe Biden ist Katholik.
Und zwar?
Wenn Joe Biden gewinnt, ist er der zweite Katholik erst im Präsidentenamt nach John F. Kennedy. Nach John F. Kennedy. Damals gab es, als Kennedy Präsident wurde, gab es noch einen relativ lebendigen Antikatholizismus in der amerikanischen Gesellschaft. Das ist heute dann nicht mehr so der Fall. Das ist die Katholiken haben spannenderweise, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, im Supreme Court schon jetzt die Mehrheit. Und wenn Amy Coney Barrett tatsächlich jetzt bestätigt wird, haben sie wirklich eine sehr große Mehrheit. Also obwohl sie ja gesellschaftlich doch eine Minderheit sind, die
Katholiken. Und da würde ich als gläubiger Christ in Amerika auch wieder sagen, da hat Trump auch sein Versprechen gehalten, aus deren Sicht.
Genau.
Diese Konservatisierung.
Das ist ja, ne, eine Sache, die ja die Evangelikalen ja verlangt haben und erhofft haben von Trump, dass er konservative Richter einsetzt.
Konservativisierung muss es sogar, glaube ich, heißen. Die hat er sozusagen weitergetrieben.
Ach so.
Das war ein Versprechen.
Ja.
Und das hat er gehalten, kann man nicht anders sagen.
Ja.
Biden war das Stichwort.
Joe Biden, ja, genau. Man weiß ja gar nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Bisher war sein großer Vorteil, dass er nicht Trump ist.
Dass er, genau, das ist auch die Rolle, die er spielt.
Ja.
Das ist ja auch das Geschickteste, was er machen kann, sich jetzt erstmal nicht zu bewegen. Ne? Solange Trump einfach sich so verhält, wie er sich verhält, sieht, glaube ich, alles gut aus für ihn.
Und im Moment muss man sich angesichts der Zahlen ja tatsächlich fragen, es sieht so aus, als könnte er Präsident werden, und man fragt sich ja allmählich, wofür steht er eigentlich? Was ist eigentlich politisch über den Punkt, über den 3. November hinaus von ihm zu erwarten?
Und da findet man ein paar interessante Sachen, ne? Weil man geht ja davon aus eigentlich, also wenn man sich jetzt nicht näher damit beschäftigt, dass eigentlich Biden das absolute Gegenteil von Trump ist und alles anders macht.
Das lässt sich so nicht halten, glaube ich.
Nicht so, genau. Wirtschaftspolitisch ist in seinem Wahlprogramm steht ja schon, kauft amerikanisch, das ist der zentrale Aufruf, produziert in Amerika, investiert in Amerika, steht auch für Amerika. Also das erinnert schon so ein bisschen an America First. Und ein Kommentator hat geschrieben, im Rennen um das Weiße Haus lautet die Wahl Protektionist gegen Protektionist.
Das betrifft aber, muss man ehrlicherweise sagen, auch nur die Wirtschaft. Es gibt ja.
Das ist erstmal die Wirtschaft. Ja, wir können ja verschiedene Punkte mal durchgehen. Genau. Was hast du noch?
Also, es ist so, dass er zum Beispiel Obamacare auf keinen Fall abschaffen will, aber auch nicht, so wie zum Beispiel Bernie Sanders, an eine rein staatlich organisierte Krankenversicherung glaubt, sondern Obamacare, also sozusagen ausbauen will, aber die derzeitigen privaten Versicherungen eben nur um eine staatliche Möglichkeit ergänzen. Das ist das eine. Dann will er den Mindestlohn auf $15 verdoppeln. Das ist natürlich eine sozialdemokratische, wie soll ich sagen, das ist eine ganz und gar linke Forderung. Ebenso stärkere Regulierung des Waffenbesitzes. Und er will $1.5 Billionen investieren, um die USA bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Das würde Trump auch nicht über die Lippen kommen.
Nee.
Ums Verrecken nicht. Ja, und die Außenpolitik ist dann auch wieder, ja, alles anders.
Ja, wobei ja auch, also das wollte ich eben noch sagen, das ist halt nicht nur wirtschaftspolitisch, sozusagen innenpolitisch, sondern natürlich hat ein Protektionismus dann auch, oder ein weitergehender Protektionismus zur Folge, dass es weiterhin Handelskriege geben wird. Insofern betrifft das ja nicht nur die amerikanische Wirtschaft, sondern die ganze Welt. Und ja, das Verhältnis zu China, auch da hat sich Joe Biden über Xi Jinping jetzt, sagen wir mal, etwas abfällig geäußert, hat gesagt, der Kerl hat nicht einen demokratischen Knochen im Leib und ist ein Gauner. Das muss man vielleicht auch in den USA machen, sich gegen China im Wahlkampf zu positionieren, muss wahrscheinlich sein. Sind aber auch Worte, die man jetzt auch von Trump erwarten könnte.
Und einige sagen, das Verhältnis zu Russland, die Konfrontation mit Russland, könnte sich sogar noch verschärfen unter Biden, weil die sozusagen diese Putin-Bewunderung von Trump, die ja dafür sorgt, dass er ohne Urteil auf seinen Blick auf Russland traditionell etwas milder ausfällt, um es mal milder auszudrücken, dass das dann alles wegfällt und Biden dann eine ehrliche, echte Rivalität ausruft, die auch wirtschaftlich natürlich massive Folgen haben kann. Allerdings, insgesamt ist ja sein Ziel, das wieder zu reparieren, was Trump kaputt gemacht hat. Also Klimaabkommen, Rückkehr ins Klimaabkommen, internationales Parkett, Bereinigung der Unwuchten, die da jetzt entstanden sind und wieder dieses frühere Liebesverhältnis, diese Zweckliebe herzustellen zwischen Europa und den USA. Auch das soll ja geschehen.
Aber er will auch die Mehrheit der US-Truppen aus dem Ausland zurückholen. Also auch da außenpolitisch eine Linie, die Trump begonnen hat. Allerdings höchstwahrscheinlich, so wie es heißt, höchstwahrscheinlich nicht aus Deutschland. Also die Soldaten, da kann man von ausgehen, bleiben in Deutschland stationiert. Und das Verhältnis zur NATO wird natürlich auch würde sich verbessern unter Joe Biden. Davon kann man ausgehen.
Ich glaube, trotz einzelner Irritationen vielleicht über einzelne Punkte seines Programms, womit sehr gut, ist es natürlich so, dass, also ich mich zum Beispiel auf den 3. November inzwischen freue, weil ich glaube, dass es eine ganz angenehme Nacht werden könnte, wenn man darauf hofft, dass das vorbeigeht.
Ja. Das stimmt.
Ein Problem hat übrigens Biden.
Ja.
Das fand ich ganz lustig. Er ist ja schon, ich glaube, 46 Jahre in politischen Ämtern unterwegs.
48.
48, okay. Und von den vielen Regierungschefs und so, die er kennt und zu denen er Kontakte geknüpft hat, als Senator, als Vizepräsident, sind viele gar nicht mehr im Amt. Das heißt, sein Netzwerk müsste er sich eigentlich neu aufbauen.
Ja. Ich glaube, 72 ist er Senator geworden.
Ja, Wahnsinn. Und er wäre der älteste Präsident beim Amtsantritt mit 78 Jahren, den die USA jemals hatten. Apropos nicht mehr im Amt.
Ja.
Herbert Feuerstein ist gestorben.
Ist nicht mehr im Amt.
Nein, sozusagen. Herbert Feuerstein ist tot und da war ich, muss ich ehrlich sagen, da war ich ehrlich traurig.
Ja.
Das fand ich ehrlich traurig, weil mit ihm auch so eine Zeit gestorben ist, in der Comedy und Klugheit sich nicht ausschlossen. Also es war sozusagen, das war so einer, der konnte halt so eine trashige Albernheit und so einen Witz auch mit, ja, weiß ich nicht, auf so eine tröstliche Art mit Tiefe verbinden und Traurigkeit auch durchaus. Man sah immer so hinter seinen Augen das Leid mit. Und wenn er dann so saß im WDR in dieser langen Nacht am Schlafanzug, am Klavier oder so, da bin ich tatsächlich zu Hause für mich alleine so ein bisschen weich geworden bei der Wiederholung. Also das fand ich wirklich schade, ist traurig.
Ja, ja, er ist ja eigentlich, man muss sagen, dann bekannt geworden für, sagen wir mal, hauptsächlich männliche Gymnasiasten als Chefredakteur des Satire-Magazins Mad. Richtig berühmt geworden ist er aber als Sidekick von Harald Schmidt in Sendungen wie Schmidt einander. Und das ist ja so ein bisschen der Begriff Sidekick, ist ein bisschen ungerecht. Ich habe ihn jetzt bewusst gewählt, aber das ist ja so ein bisschen unter die Sache, unter der er, glaube ich, selbst ja gelitten hat.
Ne, hat er nicht. Er war immer nur der scheinbar Unterlegene. Sidekick enthält ja auch den Tritt. Und es ist sozusagen die Rolle des Fußabtreters oder des, wie soll ich sagen, des sozusagen Sündenbockes, des Büttels, den so ein Schmidt oder alle anderen dann auch brauchen, Prügelknabe. In Wahrheit war er ja der Mastermind von Schmidt. Das heißt, diese ganzen Szenen, in denen er sozusagen das Opfer war, hat er sich selber ausgedacht.
Das schon, aber er ist ja in den Jahren danach immer wieder darauf angesprochen worden, wie das denn sei mit dem Verhältnis zu Harald Schmidt und ob er nicht darunter leiden würde, dass der jetzt berühmt ist und er nicht und so weiter. Und vielleicht hat er auch ein bisschen damit kokettiert, aber ich finde, wenn man die Interviews nochmal nachliest oder auch damals gelesen hat, hatte man schon das Gefühl, dass ihn das trifft und nervt, dass er immer nur sozusagen der Anhängsel von Harald Schmidt ist.
Ja, aber das war,
Anhängsel.
Das war jetzt nur ein Zusatzleid in einer langen Liste von Leiden, an denen Herbert Feuerstein litt. Also er war ja ein Leidenserfahrener von Anfang an, sozusagen Eltern waren Nazis, Vater hohes Ehrenamt, NSDAP, Mutter Blockwart und er sagte, er hatte damals schon immer die Angst vor dem Unbekannten, vor dem Kontrollverlust und sprach immer von der dunklen Materie in seinem Bewusstsein. Und das hat er sein Leben lang gehabt. Und er hat das auch bei Schmidt einander ja kultiviert. Er wurde immer runtergeputzt und hat das aber auch ein bisschen gebraucht. Also ich kann da so richtig ein Mitleid jetzt für seinen etwas geringeren Heldenstatus gegenüber Schmidt, kann ich nicht aufbringen. Ich glaube, dass er so ein klassisches Beispiel für dieses Wort ist, dass der Witz als Parasit auf dem Leid wohnt. Ich glaube, dafür steht er und stand er. Aber in Wirklichkeit, jetzt ganz echt, war er ja sozusagen, er hat sich ja trotz aller behaupteter Lebensuntüchtigkeit sozusagen sehr geschickt darauf verstanden, seine Haut für einen guten Preis zum Markt zu tragen. Mhm. Also du hast Matt schon genannt. Als er dann Chefredakteur war, sagt er, nö, Gehaltserhöhung brauche ich nicht, ich lasse mich lieber am Umsatz beteiligen. Und zack, die Auflage stieg auf, ich glaube, 300.000 in der Spitzenzeit. Und der Mann war berühmt. Also er sagte, das Mad-Magazin, damals war so eine Mischung aus Einsamkeit, Verstörung und Größenwahn.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch für ihn ganz und gar zutreffend.
Ja. Und er hat ja, das fand ich eine schöne Schlusspointe, seinen eigenen Nachruf eingesprochen, eine knapp zweistündige Sendung, die jetzt nach seinem Tod dann natürlich auch vom WDR ausgestrahlt wurde, in der auch erzählt, dass er jetzt ja tot sei, nochmal so seine Lieblingsmusik spielt und Anekdoten erzählt von seiner Ausbildung und an der Musikhochschule, an der er mit Thomas Bernhard, glaube ich, zusammen war. Ja. Und. Das ist auch noch eine sehr, sehr schöne Sendung gewesen, finde ich.
Es gab so eine Tiefe in seinem Leben, die nur ganz selten mal durchschimmerte. Es gibt eine schöne Anekdote, die ich dir erzählen wollte. Meine Lieblingsanekdote von Schmidt und Feuerstein. Das ist gar nicht aus Schmidt einander, sondern sie saßen damals in dieser Sendung auf dem Rheinschiff und haben Feuersteins 70. Geburtstag gefeiert. Und Feuerstein fragt Schmidt, hast du nicht manchmal das Bedürfnis, was ganz anderes zu machen, was Künstlerisches? Du hast deine Orgel, deine Bachwurzeln, deine Orgelwurzeln. Und Schmidt fragt, was anderes, was soll denn das sein? Soll ich jetzt Orgelkonzerte geben, was? Oder malen? Es endet ja doch alles in Dilettantismus. Und dann fragt Feuerstein ihn, was treibt ihn denn dann an, weiterzumachen? Er hat eine kurze Pause gemacht, Schmidt. Und beide guckten sich an und Schmidt sagte, die Langeweile. Das ist das, was mich antreibt.
Ja.
Und ich finde das auch einfach schön, weil es die, glaube ich, das Verhältnis der beiden sehr gut beschreibt. Und diesen Feuerstein auch, der ja mal gesagt hat, das Leben ist ein einziges Abschiednehmen.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, dass er jetzt tot ist, finde ich traurig.
Ja. Um noch so eine Gerd Delling-Überleitung zu machen.
Jetzt bin ich gespannt.
Vom Feuerstein zum Licht.
Hey.
Feierst du eigentlich Halloween?
Natürlich,
ja?
Natürlich, ja. Klar, nein. Also ich feiere, ja. Also die Antwort lautet jein. Also wir in der Familie, wir in der Familie feiern Halloween. Insofern ist das ja natürlich ein bisschen teilnehmen. Und man könnte jetzt wieder stundenlang rumjammern über die gleichzeitige Aushöhlung von Kürbissen und kulturellen Traditionen dieses Landes.
Sehr schön gesagt.
Aber ich habe stattdessen mal nachgeguckt, also statt jetzt wieder zu sagen, und Amerika, mal geguckt, was eigentlich, wie das eigentlich losging, wo das deutsche Halloween seinen Ursprung hat.
Ja.
Das war eine Kneipe. Willst du mal hören?
Ja, gerne.
Ich erzähl's dir trotzdem, pass auf. Das war 91. Also, wir erinnern uns, Golfkrieg, ein Scheißjahr für die Spaßindustrie, weil Fasching ist ausgefallen damals und ein super Jahr für die Waffenindustrie, weil Golfkrieg, so. Also, kein Kölner Karneval, Spaßindustrie verliert 75% seines Umsatzes und dann haben die sich im selben Jahr, 91, hingesetzt und beschlossen, das darf uns nicht nochmal passieren, wir brauchen einen zweiten krisenunabhängigen Konsumanlass. Da traf sich die deutsche Fachgruppe Karneval im Verband der Spielwarenindustrie. So.
Mhm.
Und die haben beschlossen, wir holen Halloween nach Deutschland. 91. Gab Tendenzen vorher also schon.
45 war ja schon mit den Amerikanern.
Haben es ja schon klar, mal,
aber nicht als großer. Schon,
genau. Als großer Konsumanlass sozusagen, als richtig kapitalistische sozusagen Vorwärtsgeschichte, war das ein echter Beschluss. Karneval fällt aus, Halloween rückt quasi nach, als so eine Art zweiter Karneval im Herbst. Und seitdem flutscht es wie blöd. Das Kunstblut fließt in Strömen, das Geld fließt in Strömen. Und das deckt sich auf das Feinste mit dem Trend zur Enttraditionalisierung, die Soziologen, den Soziologen beobachten. Das ging bisher nicht, weil das Land zu religiös war.
Ja.
Polen, Deutschland, da ging sowas nicht. Aber jetzt in einer religionsloseren Gesellschaft bricht es sich nach und nach Bahn.
Ja.
Bei uns zu Hause steht auch ein Kürbis.
Jetzt schon. Genau. Und das ist ja, weil ich meine, seit Halloween so eine Großveranstaltung ist, gehört ja auch die Diskussion dazu, was du sagst, höhlt das nicht die christlichen Feiertage aus, die ja gleichzeitig sind. Also zum einen der Reformationstag für die Protestanten am 31. Oktober. Und dann kann man ja in der Nacht des Halloweens gleich reinfeiern in Allerheiligen, den katholischen Feiertag. Und da frage ich mich so ein bisschen, ob wir denn eigentlich immer noch in einer Gesellschaft leben müssen, in der es da so ein Entweder-Oder geben muss.
Das ist
also, wir haben eine säkularisiertere Gesellschaft als vor 40, 50 Jahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich keine komplett säkularisierte Gesellschaft. Es gibt immer noch viele Gläubige, die, auch wenn die Zahlen der Kirchenmitglieder sinken, sind sie ja immer noch so, dass sie eine wichtige Rolle spielen in der Gesellschaft. Ich weiß aber nicht, ob jetzt jemand, der Halloween feiert, unbedingt versteht oder der mit dem Christentum nichts zu tun hat, unbedingt versteht, dass man jetzt einen Tag braucht, um die toten Heiligen zu feiern. Und genauso wenig muss jetzt einer, der die toten Heiligen an Allerheiligen feiert, verstehen, dass man jetzt irgendwelche Kürbisse aushöhlt und da vielleicht Süßes fordert und Saures androht.
Na, ich glaube, was
und ich glaube, es geht beides. Es geht doch einfach, der eine tut dem anderen doch nicht weh.
Einerseits, andererseits ist, glaube ich, also mir zum Beispiel, ich verstehe das ist richtig auf eine Art und ich kann auch sozusagen dringend dazu raten, das Martinssingen nicht konkurrieren zu lassen mit Halloween, was jetzt die Eventkraft und den Reiz für Kinder und so weiter angeht. Das ist schwierig, das direkt zu vergleichen und daraus so eine Polarität oder so herzustellen. Andererseits ist mir, und ich glaube auch manch anderem, doch etwas unwohl bei der fortschreitenden Amerikanisierung des deutschen Gedenkwesens, denn es gibt ja nicht nur Halloween, es gibt auch erste Familien, die Thanksgiving feiern, es gibt diesen blöden Valentinstag im Februar, der ja auch hierher schwappt. Das sind natürlich alles erstmal keine sozusagen kulturell-gesellschaftlichen Feste, sondern erstmal nur Konsumanlässe. Das ist schon richtig, das hat keinen sozusagen, das verändert jetzt nicht die, das Gedenken.
Also wie Weihnachten meinst du?
Weihnachten ist, glaube ich, ein unzerstörbarer und auf sehr vielen Ebenen wichtiger Vorgang, über den wir in einer späteren Folge auch nochmal ausführlich sprechen müssen.
Richtig.
Also, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, ja, du hast recht, es geht beides. Ich glaube aber auch, wenn du anfängst, Halloween mit aufzunehmen, die lange Liste der wichtigen sozusagen kulturellen Feste, hast du früher oder später ein Problem.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, um vielleicht zum Ende nochmal ein bisschen pathetisch zu werden.
Bitte.
Ich glaube, dieses Nebeneinander tut uns sehr gut. Und wenn wir also ein Nebeneinander solcher, vielleicht auf den ersten Blick unvereinbar scheinenden Ereignisse lernen und das auch noch mit Respekt, denn dann ist das doch letztendlich das, was wir momentan eigentlich am meisten brauchen und was uns am meisten fehlt. Also die Fähigkeit, sich in Bedürfnisse, in Freuden, in Wünsche und Meinungen anderer Menschen hineinzuversetzen. Das ist das, was wir wieder mehr brauchen.
Und das in einem Jahr 2020, in dem man Halloween nun wirklich nicht brauchte, um sich zu gruseln.
Absolut.
Oder wie Donald Trump sagen würde, trick or treat.
Gut. Gut. Ich würde sagen, damit können wir die achte Folge unseres Podcasts Start, Sex, Amen beenden.
Heute mit viel Amen.
Heute mit sehr, sehr viel Amen. Ja. Das ist wahr. Und es sagen Tschüss, Christian Tietz.
Und Imre Grimm.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.